Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Markus Kapitel 1, die Verse 29 bis 45. Ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen, um es gemeinsam zu lesen. Und ich bitte die Gemeinde, soweit es möglich ist, sich zu erheben für das Lesen des Wortes Gottes. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und sogleich gingen sie aus der Synagoge hinaus und kamen in das Haus von Simon und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder. Und sogleich sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu und richtete sie auf, indem er sie bei der Hand ergriff. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und er trieb viele Dämonen aus und erlaubte den Dämonen nicht zu reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, und er ging hin an einem öden Ort und betete dort. Und Simon eilte ihm nach mit denen, die bei ihm waren. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lass uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und ein Aussätziger kommt zu ihm, bittet ihm und kniet vor ihm nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und innerlich bewegt, streckte er seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, werde gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde gereinigt. Und er gebot ihm ernstlich und schickte ihm sogleich fort und spricht zu ihm, gib acht, dass du niemanden etwas sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging weg und fing an, es vielfach kundzumachen und die Sache zu verbreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern er war draußen in öden Gegenden und die kamen von allen Seiten zu ihm. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Empfangt es als solches. Ihr dürft euch setzen. In den Versen, die wir gerade gelesen haben, haben wir von einigen Kranken gehört. Petrus, seine Schwiegermutter, der Aussätzige und die große Menge an Kranken, die zu Jesus gekommen sind, um geheilt zu werden. Das, was wir Menschen vor Augen oft haben, wenn es um Krankheiten geht, sind in den meisten Fällen die Symptome, die wir sehen. Wie zum Beispiel durch Viren, Bakterien oder etwas anderes, vielleicht sogar eine Dysfunktion verursacht werden. Stellt euch vor, eins von euren Freunden oder ein Familienmitglied hat, wie die Schwiegermutter von Petrus, ein Fieber. Mit jedem Schub wird es schlimmer und schlimmer und es scheint einfach nicht zu fallen. Die Person liegt sehr unruhig und das Fieber scheint einfach nicht wegzugehen. Ihr versucht alles, um das Fieber zu senken. Ihr macht Wadenwickeln, bringt ein Kühlepack. In den Nachtstunden tupft ihr vielleicht mit einem nassen, kühlen Tuch auf die Stirn des Freundes oder des Familienmitglieds. Ihr gebt regelmäßig fiebersenkende Medikamente, aber alles, was ihr macht, ist vergebens. Das Fieber bleibt und scheint nicht wegzugehen. Was ist vielleicht das Problem an dem, was ich gerade erzählt habe? Alle Versuche, um das Fieber zu senken, waren nur auf der Symptomebene, nicht auf der Ursachenebene fokussiert. Um das Fieber erfolgreich zu senken und wegzubekommen, ist es notwendig herauszufinden, warum der Körper die Temperatur hochfährt und dann dies auch so zu behandeln. Wir wollen heute aber nicht eine Medizinstunde haben, wo wir die Ursachen von Fieber herausfinden möchten. Nein, die Frage, die uns vielleicht eher beschäftigt, wenn wir einen Abschnitt so lesen, wo wir so viel Krankheit hören oder auch in unserem Umfeld, wo wir so viel Krankheit begegnen und so viel Leid begegnen, die Frage, wieso es in dieser Welt so viel Krankheit und so viel Leid gibt. Das ist oft ein Grund, die Menschen auch angeben, warum sie nicht an Gott glauben. Wie kann ein Gott eine Welt schaffen mit so viel Krankheit und so viel Leid? In einem Interview, an das ich mich erinnern kann, wurde ein britischer Schauspieler gefragt, was würdest du Gott sagen, wenn du ihm gegenüberstehst? Und seine Antwort, man kann schier die Wut in seiner Antwort raushören. Er sagt, ich würde im Grunde das vorbringen, was man als Theodizee kennt. Ich würde sagen, Knochenkrebs bei Kindern? Was soll das? Wie kannst du das wagen? Wie kannst du es wagen, eine Welt zu schaffen, in der es so viel Elend gibt? Das ist nicht unsere Schuld. Es ist nicht richtig. Es ist durch und durch böse. Warum sollte ich einen launischen, kleingeistigen, dummen Gott respektieren, der eine Welt erschafft, die so voller Ungerechtigkeit und Schmerz ist? Das würde ich sagen. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug von seiner Antwort, die dann viel ausführlicher geht. Und man spürt schier, dass er es sich nicht vorstellen kann, dass es einen Gott gibt in einer Welt, wo es so viel Krankheit und Leid gibt. Aber ich möchte euch auf zwei Sachen aufmerksam machen in seiner Antwort. Erstens sagt er, warum sollte ich einen Gott respektieren, der eine Welt geschaffen hat, in der so viel Ungerechtigkeit und Schmerz ist? Und wenn tatsächlich Gott so eine Welt geschaffen hätte, dann müssten wir ihm Recht geben. Aber das ist nicht so. Die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, dass Gott die Welt geschaffen hatte und nach jedem Tag gesagt hat, es ist gut. Und nachdem er den Menschen geschaffen hatte, gesagt, es ist sehr gut. Was ist also passiert? Und da kommt das Zweite, was er sagt, ins Spiel. Er sagt, das ist nicht unsere Schuld. Mehr falsch kann er mit dieser Aussage nicht liegen. Es war aufgrund von der Sünde Adams, der die ganze Menschheit repräsentierte, dass die Menschen von Gottes Gemeinschaft hinausgestoßen wurden und somit von dem Guten getrennt wurden. Durch die Sünde und den Fluch, mit dem die ganze Schöpfung verflucht wurde, kamen die Krankheiten und das Leid. Uns kann es nur in der Gemeinschaft mit Gott gut gehen. Und weil wir geschaffene Geschöpfe sind, die es so schwer finden, geistliche Realitäten zu begreifen, gebraucht Gott Krankheit und Leid, um zu zeigen, was es bedeutet, von ihm getrennt zu sein, was die Folgen von Sünde sind. Nur finden wir es so schwer, das wirklich zu begreifen. Wir finden es so schwer zu sehen, wie schlimm Sünde wirklich ist. Selbst die schlimmste Krankheit und das schlimmste Leid, das du dir vorstellen kannst, kann nicht erfassen, was die Bosheit der Sünde mit sich bringt. Krankheit und Leid sind also die Symptome von einem Problem, das viel tiefer liegt. Und das wird in den Versen heute deutlich. Das Volk selbst und die Jünger waren so sehr darauf fokussiert, dass Jesus Krankheiten heilen sollte, und sie haben es gar nicht begriffen, worum Jesus wirklich gekommen ist, worum es Jesus wirklich ging. Denn Jesus Christus ist gekommen, um nicht die Symptome zu behandeln, sondern die Ursache. Er ist gekommen, um uns von der Entfremdung von Gott zu heilen, also Gemeinschaft mit Gott zu schaffen. Daher lautet das Thema der Predigt heute, wie Gott Gemeinschaft mit Sündern schafft. Wir wollen uns zwei Punkte anschauen, durch sein aufdeckendes Gesetz, zweitens durch sein erbarmendes Eingreifen und drittens durch sein belebendes Wort. Zum ersten Punkt, durch sein aufdeckendes Gesetz. Wie bei jeder Krankheit ist zuerst die Diagnostik wichtig. Was ist eigentlich das Problem? Wir wollen ja jetzt nicht im Endeffekt irgendwie eine Krankheit falsch behandeln oder falsche Methoden oder Medikamente anwenden. Das Gesetz auf geistlicher Ebene ist das, was Gott gebraucht, um unser Herz zu diagnostizieren. Das Gesetz wird jedoch oft falsch verstanden oder verwendet. Es wurde selbst vom Volk damals falsch verstanden. Aber heute ist es nicht anders. Wenn du die meisten Christen fragen würdest, ob das Gesetz eine Rolle heute noch spielt für uns, würden die meisten bestimmt sagen, nein, das Gesetz hat mit uns nichts mehr zu tun. Manche kommen von einem Hintergrund vielleicht, wo es so viele Gesetze gab und der christliche Glaube sogar so gesetzlich verstanden wurde. Und jeder versucht jetzt irgendwie durch das Leben zu kommen mit den Regeln, die Gott uns in seinem Wort gibt, um mit dem Gesetz irgendwie klarzukommen. Aber Gott will, dass wir ein gesundes Verständnis vom Gesetz haben. Es steht nicht in seinem Wort, dass das Gesetz gut ist. David dankt Gott für das Gesetz und schreibt in den Psalmen sogar, wie sehr er Gottes Gebote liebt. Paulus schreibt, wie das Gesetz uns gegeben wurde als Zuchtmeister auf Christus hin, also als Lehrmeister, uns vorzubereiten auf Christus. Also das Gesetz wird von Gottes Wort sehr positiv gewichtet. Das sollte uns auch nicht überraschen, weil es von Gott kommt, der gut ist. Aber zugleich will die Bibel uns auch warnen, dass wir nicht zu Gesetzeswerken uns verleiten lassen oder uns auf Gesetzeswerke verlassen. Kein Mensch wird durch Gesetzeswerke errettet. Und das Gesetz kann uns nicht unsere Sünden vergeben. Es kann nur unsere Sünden aufdecken. In unseren Versen kommt das Gesetz zweimal vor. In Vers 32 und in Vers 44. Und diese beiden Erwähnungen vom Gesetz sollen uns helfen, das Gesetz besser zu verstehen und wie wir es verwenden sollten. In Vers 32 ist es nicht so offensichtlich, weil Markus es umschreibt. Wir lesen, als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten die Menschen die Kranken zu ihm. Ich denke, es gibt zwei Fragen, die man sich hier stellen sollte. Erstens, warum machen sich die Menschen erst auf dem Weg zu Jesus, als es Abend war und die Sonne untergegangen war? Warum nicht schon früher, wo sie erfahren haben, wie Jesus einen Besessenen geheilt hatte, befreit hatte von dem Dämon? Und zweitens könnten wir fragen, warum beschreibt Markus es so? Abends ist es doch, wenn die Sonne untergeht. Er hätte doch einfach schreiben können, als es dunkel wurde. Dieses Wort verwendete er ja auch später, als er beschreibt, dass Jesus noch als es dunkel war, aufstand, um hinauszugehen, um zu beten. Beide Fragen haben die gleiche Antwort. In den Versen davor wurde uns berichtet, dass Jesus in die Synagoge ging, um einen Dämon auszutreiben. Und danach, direkt danach, geht er in das Haus von Simons Schwiegermutter. Das ist, wo unsere Verse ja heute anfangen. Also, es ist immer noch der Sabbat. Erst mit Sonnenuntergang ist der Sabbat vorbei. Also will Markus uns eigentlich mit, als es Abend geworden und die Sonne untergegangen war, sagen, als der Sabbat vorbei war. Die Menschen sind also nicht früher zu Jesus gekommen, weil es noch der Sabbat war. Der Grund dafür ist, weil es nämlich damals alle möglichen Regeln gab, die die Schriftgelehrten und Pharisäer aufgerichtet hatten, damit man bloß nicht das Sabbatgebot bricht. Und damit haben sie dem Volk eine schwere Last auferlegt und ihnen quasi vieles unmöglich gemacht, was sie an diesem Tag machen konnten. Gott hatte dem Volk das Gesetz gegeben, damit er mit ihnen Gemeinschaft haben konnte. Es ist also sehr, sehr schockierend zu sehen, wie es jetzt ausgelegt und verwendet wurde und somit die Menschen jetzt davon abgehalten wurden, Gemeinschaft mit Gott höchstpersönlich in Jesus Christus zu haben. Und das ist die Folge dessen, wenn das Gesetz falsch verwendet wird. Wenn Menschen denken, dass sie durch das Halten der Gebote irgendwie vor Gott besser dastehen können und somit mit ihm Gemeinschaft erwarten, dann haben sie das Gesetz falsch verstanden. Dann bringt es die Menschen nicht näher zu Gott, sondern es hält sie weiter weg. Aber warum kann das Halten von Gesetzen uns nicht näher bringen zu Gott? Das wird uns deutlich bei der zweiten Erwähnung des Gesetzes in Vers 44. Da fordert Jesus dem Aufsätzigen auf, hinzugehen und sich dem Priester zu zeigen und die Opfer zu bringen, die Mose geboten hatte in den Gesetzen. Und diese Gebote finden wir in 3. Mose Kapitel 13 und 14, zwei sehr ausführliche Kapitel um einen Aussatz und was man dann da machen sollte. Jemand, der quasi auf seiner Haut irgendwie einen Fleck entdeckte, sollte quasi zum Priester gehen und es untersuchen lassen. Ob es Aussatz war oder nur irgendeinen anderen Fleck. Aussatz war ein allgemeiner Begriff für etwas, was wir heute vielleicht als Schimmel bezeichnen oder verstehen würden. Im Zusammenhang mit dem Körper würden wir heute den Begriff vielleicht Geschwür nehmen. Es war eine Krankheit, die die Haut befallen hatte. Was wäre eure Reaktion, wenn ihr in eurer Wohnung oder beim Essen, das alt geworden ist, Schimmel entdeckt? Oder wie würdet ihr reagieren, wenn ihr bei jemandem irgendwie eine Warze seht? Irgendwie, das ist ekelhaft. Und genau das ist eine Reaktion, die Gott gegenüber die Sünde hat. Es ekelt ihn, das zu sehen. Mit dem Aussatz, mit diesem Schimmel wird Unreinheit zum Ausdruck gebracht und dass es etwas ist, das Gott nicht gefällt, etwas ist, vor dem Gott sich ekelt. Das Gesetz zu halten kann also uns nicht die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen, weil das Gesetz nur dazu dient, um zu zeigen, wo das Problem ist. Das war mit diesen Gesetzen in 3. Mose 13 und 14 der Fall. Sie sollten nur zeigen, dass es Aussatz war, aber den Aussatz selbst konnte dieses Gesetz nicht entfernen. Das Gesetz ist also da, um bei der Diagnostik die Ursache einer Krankheit unserer Herzen zu zeigen. Das Problem, das viel tiefer liegt, und zwar die Sünde, die in uns ist. Aber mehr kann das Gesetz nicht tun. Es ist unzureichend. Wir brauchen daher Gottes Eingreifen. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt, durch sein erbarmendes Eingreifen. Für viele von uns sind diese Heilungen und die Erzählung von wie Jesus Menschen heilt, sehr bekannt. Wir denken vielleicht, ja, ich kenne die Geschichte, ich weiß, es ist was Besonderes, aber viel mehr Aufmerksamkeit geben wir diese Geschichten nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es so fern ist. Man erlebt ja heutzutage nicht irgendwie Wunder im Alltag. Das passiert ja nicht so oft. Bei manchen kommt vielleicht eine Sehnsucht hoch, auch so etwas zu erleben. Entweder im persönlichen Leben oder im Leben von Menschen, die wir lieben. Und wie die Jünger bitten wir, dass Gott sie heilen mag. Oder wie der Aussätzige beten wir, dass Gott uns heilen mag. Und dabei bemerken wir nicht, was eigentlich hier geschieht. In Vers 31, nachdem die Jünger Jesus von der fieberkranken Schwiegermutter erzählten, tritt Jesus hinzu und ergreift ihre Hand und richtet sie auf und sofort verließ das Fieber sie. In Vers 41, nachdem der Aussätzige Jesus gebeten hatte, ob er ihn reinigen wolle, erbarmt sich Jesus über ihn, streckt seine Hand aus, rührt ihn an und spricht, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sofort von ihm. Während er redete. Also er hatte noch nicht mal alles ausgesprochen. Er hatte seine Hand ausgestreckt und ihn berührt. Ich weiß nicht, ob ihr euch fragt, was ist so besonders daran? Um zu verstehen, was so besonders daran ist, ist es wichtig zu wissen, was es damals bedeutete, wenn jemand Aussatz hatte. Wie wir im 3. Buch Mose lesen, wurde jemand, der Aussatz hatte, von der Gesellschaft ausgeschlossen. Es durfte niemand mit ihm in Kontakt kommen. Er musste, wohin er auch ging, laut ausrufen, unrein, unrein, damit die Leute gewarnt werden und sich aus dem Weg machten. Alle Gegenstände, die diese Person berührte, wurden als unrein gezählt. Das Gesetz konnte nichts anders, als diesen zu zeigen und allen anderen, dass er unrein war. Und dass so jemand geheilt werden konnte, galt als unmöglich. Aber jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes, der vollkommen rein, vollkommen heilig, ohne eine einzige Sünde, Der, der niemand einem eine Schuld nachweisen konnte, kein Vergehen, kein Verbrechen, kein Fehler. Er ist 1000% heilig, 1000% rein. Und ich weiß, das geht nicht, aber ich hoffe, dass ihr versteht, was ich damit ausdrücken will. Es gibt nichts, das heiliger oder reiner ist als er. Und er streckt seine Hand aus und ergreift die Hand der Schwiegermutter. Er streckt seine Hand aus und berührt den Aussätzigen. Es durfte damals kein Mensch einen Aussätzigen berühren. Sonst wäre er auch unrein. Und wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, wurde klar, wie Reinheit und Unreinheit übertragen wurden. Aber jetzt ist Jesus, der Heilige, der Reine, da und er berührt den Unreinen. Und ein schockierendes Gegenbeispiel, um das besser zu verstehen, was passiert, wenn was Unreines, was Heiliges berührt, finden wir in 2. Samuel 6. Da wird gerade gefeiert und gejubelt, weil die Bundeslade, welches die Gegenwart Gottes repräsentiert und somit die Gemeinschaft, die er mit seinem Volk hat, nach Jerusalem mit einem Rinderwagen geführt werden soll. Alle freuen sich, als plötzlich die Rinder irgendwie stolpern und ausgleiten. In dem Moment kippt der Wagen und die Bundeslade sieht so aus, als würde sie umfallen. Usa, der neben diesem Wagen steht, streckt seine Hand aus, um die Bundeslade zu stützen, und in dem Augenblick tötet Gott ihn, weil er die Bundeslade berührt hatte, weil er, der unrein ist, das Heilige berührt hat, die Bundeslade berührt hat, die niemand berühren durfte. Selbst die Priester haben die Bundeslade mit Stangen getragen und nicht persönlich berührt. Das ist, was eigentlich passieren würde, wenn Sünder in der Gegenwart Gottes kommen. Unsere Unreinheit, unsere Sünde hat die Konsequenz, dass wir vergehen müssten. Jesaja gibt uns einen Einblick, wie das aussehen würde, als er in Kapitel 6 in die Gegenwart Gottes gebracht wird in eine Vision. Jesaja zittert und ruft aus, wehe mir, ich muss vergehen, weil ich unreine Lippen habe und zu einem Volk gehöre, das unreine Lippen hat. Ein Engel nimmt eine Kohle von dem Altar und berührt seine Lippen und sagt, du bist gereinigt. Und nur deswegen kann er dann auch in der Gegenwart Gottes stehen. Das Gesetz bezüglich des Aussatzes sollte dazu dienen, damit die Gemeinschaft mit Gott gewährleistet war. Und damals musste ein Aussätziger aus der Gemeinschaft der anderen raus, damit Gott unter dem Volk wohnen konnte. Aber als Jesus auf Erden war, war es anders. Jesus ist Gott und er ist derjenige, der die Gesetze gegeben hat. Aber wenn Jesus jetzt da ist, der die Gemeinschaft wiederherstellen soll, dann hat er das Sagen. Das ist so wie, wenn es bei einer Kreuzung irgendwie die Ampelfunktion nicht funktioniert und bei allen irgendwie eine rote Ampel steht. Und dann steht ein Polizist in der Mitte von der Kreuzung und er leitet das Verkehr weiter, bis das Problem beseitigt wird. Ich denke, in Deutschland sieht man das nicht so oft, weil da eher die Verkehrsregel rechts vor links dann eintritt. Aber in vielen anderen Ländern ist das der Fall. Wenn du jetzt dann zu dieser Kreuzung kommst mit deinem Auto und bei dir eigentlich das rote Licht siehst, würdest du stehen bleiben. Aber der Polizist signalisiert dir, dass du durchfahren sollst. Das Gesetz, das normalerweise gelten würde, ist durch die höhere Autorität des Beamten aufgehoben. Und so ist es in dem Fall mit dem Aussätzigen. Normalerweise dürfte laut Gesetz niemand ihn berühren. Aber jetzt, wo Jesus da ist, der eine höhere Autorität hat, gebietet er nicht, dass der Aussätzige weichen soll, sondern handelt gegen ein Zeremonialgesetz, um den Aussatz zu gebieten, dass es weichen soll. Der Heilige berührt das Unreine und reinigt ihn. Diese Macht, die Jesus hat, dem Aussatz zu gebieten, zu weichen, ist genau die Macht, die der Aussätzige anerkennt, wenn er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er sagt nämlich nicht, wenn du kannst, kannst du mich reinigen, sondern wenn du willst, Er bekennt, dass Jesus es kann. Es liegt jetzt einzig und allein auf das Wollen Jesu Christi an. Er erkennt die Macht, die Jesus hat, weil Jesus alle Macht hat und alles ihm gehorchen muss. Alle Dämonen müssen ausweichen, alle Krankheiten müssen geheilt werden, wenn er das Sagen hat. Aber bemerkenswert ist auch, für was er bittet. Er bittet nämlich, dass Jesus ihn reinigt und nicht, dass er ihn heilt. Der Aussatz war eine Krankheit wie alle anderen. Aber durch den Aussatz hat dieser Mensch vielleicht viel schneller begriffen, was es bedeutet, dass wir ein viel tieferes Problem haben, das uns trennt, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Und zwar unsere Sünde. Aber wie können wir gereinigt werden von unseren Sünden? Wie bekommen wir das, wofür hier der Aussätzige bittet? Das bekommen wir in den Worten, wie Markus es hier schreibt. Da erbarmte sich Jesu über ihn. Wir bekommen es durch das Erbarmen Jesu Christi. Dieses Erbarmen wird jedoch nicht nur zum Ausdruck gebracht, indem Markus es hier so beschreibt, dass Jesus sich über diesen Aussätzigen erbarmte. Nein, es wird sogar durch die Handlung Jesu Christi in diesem ganzen Abschnitt deutlich. Bei der ersten Heilung von der Schwiegermutter steht nicht, dass Jesus sich erbarmte, aber die Handlung, die Jesus tut, drückt genau dieses Erbarmen aus. Er tritt hinzu mit seiner Hand, ergriff die Schwiegermutter und richtete sie wieder auf. Und beim Aussätzigen erbarmt er sich über ihn, streckt seine Hand aus, berührt ihn und reinigt ihn. Eine ausgestreckte Hand jemandem zu zeigen, der in Not ist, ist eine Geste, dass wir den Leidenden zeigen. Ich sehe deine Situation. Ich nehme wahr und habe Mitleid und ich erbarme mich und will dir helfen. Und ich hoffe, dass wir jetzt nach all dem, was wir gehört haben, die geistliche Wahrheit dessen begreifen können, was das bedeutet in Bezug auf unsere Rettung. Weil nämlich das Gesetz schreit, du kannst nicht in der Gegenwart Gottes sein. Du bist nicht mit Sünde befleckt, wie nur mit einer Krankheit. Nein, die Sünde hat dich durch und durch verdorben gemacht. Es ist eine Unreinheit, die dich dein ganzen Wesen verseucht hat. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes stehen. Und wir müssten dann wie Jesaja aufschreien, wehe mir, denn ich muss vergehen. Wie es Epheser 2,1 beschreibt, sind wir eigentlich tot in unseren Sünden und Vergehungen. Wir sind nicht nur krank, wir sind nicht nur irgendwie beschmutzt, nein, wir sind tot. Aber wie es dann auch heißt in Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebewillen, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir mit den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Es ist das Erbarmen Gottes, das uns aus unserem toten Zustand errettet. Wisst ihr, oft, wenn wir Krankheiten haben oder mit Leid zu kämpfen haben, denken wir, wenn wir nur so beten wie dieser Aussätzige und sagen, wenn du willst, dass Gott uns vielleicht Heilung schenkt oder wir hoffen es zumindest. Aber darum geht es nicht in dieser Erzählung von diesem Aussätzigen. Wir werden oft vielleicht nach so einem Gebet unser Leben weiterführen mit einer Krankheit oder mit dem Leid. Aber das, was Markus uns deutlich machen will, ist, in Bezug auf die geistliche Ebene, in Bezug auf die Vergebung der Sünden, ist das etwas, das mit Gewissheit eintreten wird. Jedes Mal, wenn wir Gott bitten, wenn du willst, dann vergib mir meine Sünden, reinige mich, dann wird die Antwort immer sein, ja, ich will, sei rein. Darum schreibt auch Johannes in seinem ersten Brief in Vers 9 die Verheißung, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Vergehungen und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und Jesus selbst sagt, jeder, der zu mir kommt, werde ich nicht abweisen. Du kannst also mit hundertprozentiger Gewissheit wissen, dass er dich reinigen will, wenn du deine Sünden auch bekennst und er es auch machen wird. Weil er reich ist an Barmherzigkeit. Das Gesetz kann es nicht helfen, loszuwerden von der Sünde, aber das Erbarmen Jesu Christi kann. Sein erbarmendes Eingreifen sah für uns so aus, dass er Mensch wurde und am Kreuz für unsere Sünden gestorben und gelitten hat. Und dieses Werk am Kreuz kann uns aus unserem toten Zustand lebendig machen. Aber Jesus läuft heute nicht auf der Erde herum. Und das muss er auch nicht. Weil wie das Erbarmen Jesu Christi in unserem Leben wirksam wird, ist nicht aufgrund seiner Berührung, sondern aufgrund seines Wortes. Das war damals genauso wie heute. Und somit kommen wir zum dritten Punkt, durch sein lebendes Wort. Ein Einwand, den ich auch oft gehört habe, die Leute auch bringen, warum sie nicht an Gott glauben oder nicht an Jesus Christus, ist, weil sie die Frage stellen, wieso hat Jesus nicht einfach alle geheilt, als sie hier auf Erden waren? Und sehen darin irgendwie, dass Jesus doch nicht so liebevoll und barmherzig ist, wie er hätte es sein können. Aber Jesus selbst gibt die Antwort uns hier in diesem Abschnitt in Vers 38. Und er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Viele Menschen verwechseln, wozu Jesus gekommen ist. Er ist nicht in die Welt gekommen, um uns von unseren Symptomen oder Krankheiten zu heilen, sondern von der Krankheit, die viel tiefer liegt. Von der Entfremdung von Gott, von der Ursache der Krankheiten. Und das Mittel, das er dafür verwendet, ist sein Wort. Es ist so interessant, dass jedes Mal, wo diese Wunder geschehen und auch in Massen geschehen und die Menschen zu Jesus kommen mit allen Leuten, die irgendwie leiden, Jesus danach sich zurückzieht und weggeht. Das eine Mal, wo Jesus sogar morgens sich aufmacht und weggeht, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben, folgt ihn Simon nach und die anderen, die tun ihn eigentlich fast anklagen. Jedermann sucht dich. Mit anderen Worten, was machst du, dass du dich zurückziehst? Du solltest eigentlich dabei sein, alle zu heilen. Alle Leute suchen dich, sie brauchen dich. Aber darum ging es Jesus nicht. Es ging ihm nicht darum, die Menschen von ihren Krankheiten zu heilen. Nein, er wollte sie von der Wurzel dieser Krankheit heilen. Und dazu war die Verkündigung notwendig. Und das ist auch der Grund, warum er den Aussätzigen eigentlich ermahnt, dass er nicht geht und es allen erzählt. Weil wenn er es allen erzählt, dann findet genau das statt, was Jesus nicht wollte. Dass alle Menschen zu ihm kommen und geheilt werden wollen und er dann nicht verkündigen konnte. Es war nicht, dass er sich irgendwie verbergen musste, weil er wer er ist, sondern er wollte nicht, dass die Leute ihn wegen seiner Wunder irgendwie wollen, sondern dass er ihnen das geben kann, wozu er wirklich gekommen ist. Jesus' Mission war es nicht, alle Menschen von ihrer Krankheit zu heilen, sondern das Evangelium zu verkündigen und auch zu verwirklichen durch seinen Tod am Kreuz. Wir hatten das auch in Vers 15 gelesen, dass Jesus selbst gesagt hat und das Evangelium verkündigt hat und gesagt hat, dass die Leute Buße tun sollen und das Evangelium glauben sollen. Weil durch den Glauben erfahren wir die Reinigung unserer Sünden. Das war die Verheißung, die schon immer galt. Der, der glaubt, wird gerechtfertigt. Und wie Paulus es im Römerbrief schreibt, kommt der Glaube durch die Verkündigung des Wortes. Und wie es im Hebräerbrief steht, ist Gottes Wort lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Das Wort Gottes ist in anderen Worten so wie das chirurgische Messer, das eingreift und die Wurzel der Krankheit behandelt. Und Gottes Wort bezeichnen wir als lebendig, weil wenn wir Gott suchen im Glauben und sein Wort lesen, dann ist es eigentlich sein Wort, das unsere Herzen liest und unsere Sünden aufdeckt. Das Wort Gottes ist, was uns in unserem toten Zustand erreicht und uns belebt. Es ist seine Stimme, die ruft und uns Leben schenkt. Aber diese Gemeinschaft ist nicht nur mit unserer Rettung zu Ende, sondern dieses Wort und die Gemeinschaft, die wir dadurch haben, dürfen wir jeden Tag leben, wenn wir in seinem Wort lesen und ihn suchen. Das ist so wie bei jeder Beziehung. Wenn man jemanden kennenlernen will, dann verbringt man Zeit mit ihnen. Man hört, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und wir dürfen das in Gottes Wort immer wieder erfahren, seinen Willen erfahren und so mit ihm Gemeinschaft haben. Aber auch immer wieder erneut dieses Evangelium hören, das diese Gemeinschaft gestiftet hat. Und auch unsere Hoffnung stärken auf die Gemeinschaft, die wir eines Tages erleben werden im Himmel, wo es kein Leid und keine Krankheit mehr geben wird, weil dann das vollendet sein wird, wozu Jesus hier in diese Welt gekommen ist. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht die gleiche Gefahr laufen wie die Leute damals, die nach den Wundern gesucht haben, nach dem Spektakel gesucht haben. Wir können uns auch verlaufen, indem wir einen so großen Fokus auf verschiedene Programme oder Veranstaltungen legen. Wir können so viel organisieren und merken gar nicht, wie schnell wir vergessen haben, worum es wirklich geht. Und zwar die Verkündigung des Wortes Gottes. Ich denke, viele Menschen sind oft gelockt von guten Programmen, guten Veranstaltungen, guten Aktivitäten, die viele Gemeinden anbieten und viele Organisationen anbieten. Aber es geht vor allem darum, dass die Menschen mit dem Wort Gottes konfrontiert werden. Und das ist oft etwas, das sie gerne nicht hören. Und dieses Wort Gottes, die Gemeinschaft, die wir dadurch haben, sollte auch das sein, was in unseren Zusammenkünften der Mittelpunkt sein sollte. Ob es jetzt im Gottesdienst ist, in Hauskreisen, im Frauenkreis oder im Männertreffen oder welche Treffen wir noch organisieren werden in der Zukunft. Es sollte Gottes Wort sein, das die Gemeinschaft mit ihm auch gibt und miteinander auch stärkt. Also lass uns ein Gebet sein als Gemeinde, dass wir nicht vergessen, worum Jesus in diese Welt gekommen ist, um Gemeinschaft zu schaffen zwischen Gott und Sündern, indem er uns von der Ursache unserer Entfremdung heilt, und zwar die Sünde, indem er sich erbarmt hat, indem er sein Leben hingegeben hat für uns. Amen.